Ich glaube, es ist uns allen in die Wiege gelegt, dass wir spüren, dass doch etwas nicht zu stimmen scheint, wenn wir nicht im Frieden mit Gott sind. Auch wenn alles andere im Leben gut läuft. Als Christen glauben wir, dass Gott Jesus in diese Welt gesandt hat, um am Kreuz zu sterben und von den Toten auferweckt zu werden, damit wir Frieden mit Gott haben können, damit es keinen Tempel mehr braucht, sondern unsere Sünden vergeben werden und wir mutig vor seinen Thron kommen können und mit seinem Geist erfüllt werden. Oft im Leben fühlen wir uns aber weit weg von Gott. Und so oft im Leben werden uns Wege und Möglichkeiten geboten, aber wir entscheiden uns nie für Gott. Heute möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, dass Sie sich entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen. Vielleicht denken Sie manchmal, na ja, ich mag Jesus ja, oder ich mag ein paar religiöse Menschen. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das was für mich. Entscheiden Sie sich heute dafür, Jesus Christus zu folgen. Vielleicht sagen Sie, oh, ich bin mit Kirche aufgewachsen, oder meine Großmutter war religiös und ich habe sie geliebt und sie hat viel für mich gebetet, aber ich weiß nicht. Oder vielleicht sagen Sie, ich habe Jesus geliebt, ich hatte ein Herz für Gott, aber irgendwas ist schiefgelaufen und ich habe den Weg verloren. Ich möchte Sie heute ermutigen, eine Entscheidung dafür zu treffen, Jesus nachzufolgen. Tun Sie es gerade da, wo Sie sind. Sie brauchen keinen Priester oder Pastor. Sie brauchen nichts von alledem. Alles, was Sie brauchen, ist Glauben. Bitten Sie, Jesus in Ihr Herz zu kommen, und alles wird sich ändern. Wenn Sie diese Entscheidung heute treffen, bitte ich Sie, dass Sie sich bei Hour of Power melden und es uns mitteilen. Ihr Leben wird durch diese Entscheidung für Jesus nie mehr dasselbe sein. Hier ist eine großartige Frage. Sie hier leben alle in Irvine, darum weiß ich, dass Sie die Antwort darauf kennen werden. Nicht alle von Ihnen leben in Irvine, aber einige schon, und wenn Sie das tun, werden Sie die Antwort auf die Frage kennen. Wenn Sie etwas Geld investieren, was ist dann eine gute Rendite? Wir haben ja schon seit wie lange fast 0% Zinsen, seit 15 Jahren oder so? Seit der Immobilienkrise 2008. Es gibt viele Gründe, warum die Zinssätze so niedrig geblieben sind, aber deshalb ist die Rendite für viele Menschen sehr, sehr niedrig, wenn man Geld zum Investieren hat. Und jetzt, wo die Zinssätze wieder steigen, sagen einige Leute, hey, ich kann ein Sparkonto eröffnen. Ich habe heute nachgesehen und es gibt tatsächlich ein Sparkonto, das 4% Zinsen bringt. Das hört sich nicht nach viel an, aber das ist viel mehr als 0%, wie es noch vor ein paar Wochen war. Was also ist eine gute Investitionsrendite? Wie viele von Ihnen würden sagen, dass, wenn man etwas Geld investieren könnte, 10% eine gute Rendite wäre? Einmal die Hand heben, bitte. Ja, das ist ganz gut, ganz gut. Wie viele würden sagen, 20% sind eine richtig gute Rendite? 20? Einige von Ihnen. Oh, ich bin in einer Kirche, ich glaube nicht an sowas. Und dann sagen Sie 20%. Lieber Gott, wenn du jemanden suchst, ich nehme die 20%, oder nicht? Vielleicht, wer würde sagen, 30%? Wenn Sie nicht glauben, dass 30% gut wären. Keine Hand war bei 30% oben und ich habe Irene nicht gesehen. Jesus sagte eine interessante Sache. Als ich aufwuchs, war es so, dass wenn jemandem etwas Schlimmes passierte, dann sagte meine Mutter oder Oma, man erntet, was man sät. Kennen Sie das? Haben Sie das schon mal gehört von Ihrer Oma, Ihrer Mutter, Ihrem Vater oder Pastor? Man erntet, was man sät. Haben Sie das schon mal gehört? In der Tat sind das Worte von Jesus, und es stimmt ja auch. Wenn man Böses sät, dann bekommt man auch Böses. Aber eigentlich geht es hier um positive Dinge. Ich dachte sehr lange, und vielen von uns ging es auch so, dass der Satz, man erntet, was man sät, bedeute, wenn man schlechte Dinge tut, kommen schlechte Dinge zurück in mein Leben. Aber Jesus sagt eigentlich gar nicht, dass man erntet, was man sät. Er sagt, was auch immer man sät, die Ernte wird bereit. Sind Sie bereit dafür? Die Ernte wird 3000%, 6000% und 10000%. Das ist eine ziemlich gute Rendite. Hey, Pastor Tim, denken Sie, dass das eine gute Rendite ist? Würden Sie 10000% nehmen? Er sagt, ja, Bobby. Viele sagen jetzt, okay, was für ein dummer Pastor, der über Geld spricht. Hören Sie, hier geht es um Geld. Es geht um Freundschaft. Es geht um Freude im Leben. Und es geht um das erfüllteste Leben, das man sich vorstellen kann. Wenn wir in Gottes Reich säen, ernten wir 3000, 6000 und 10000% von dem, was wir dort hineinbringen. Jesus sagt uns das. Er sagt in derselben Predigt, in der er davon spricht, dass man erntet, was man sät, dass die Dinge, die man sät, Worte sind. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Es sind Worte. wenn sie die Worte Gottes aussäen, wenn sie diese Worte in ihr Leben aussäen und sie auf guten Boden fallen, werden sie eine enorme Ernte in ihrem Leben bringen. Heute möchte ich über eine ganz einfache Sache sprechen. Wenn Sie Gott ein wenig geben, kann er viel tun. Wenn Sie Gott einen Apfelkern geben, kann er Ihnen einen Apfelbaum schenken. Zu viele von uns denken, ich muss ihn zu einem Pflänzchen heranwachsen lassen. Aber Gott sagt ganz einfach, leg den Samen in die Erde. Viele von uns denken, ich muss vorbereiten, ich muss nachdenken, ich muss lesen. Und das sind ja alles gute Dinge. Aber sehr oft vergessen wir ganz einfach, etwas zu tun. Tun Sie etwas, investieren Sie in sich selbst. Gehen Sie einen Schritt und tun Sie etwas mit dem, was Gott Ihnen anvertraut hat. Apropos Finanzen, wenn ich den ersten Teil meiner Predigt mit Geld beginne, muss ich auch mit Geld enden. Und wer weiß mehr über Geld als Warren Buffett? Falls Sie Warren Buffett nicht kennen, er gilt als einer der größten Investoren aller Zeiten. Er und sein Geschäftspartner Charlie Munger leiten ein Unternehmen namens Berkshire Hathaway. Sie sind Aktionäre von Apple und Coca-Cola und sie tun Folgendes. Sie sitzen dort herum und halten jedes Jahr ihre Aktionärsversammlungen ab. Das ist urkomisch und lustig. Es ist wirklich unterhaltsam. Man hat das Gefühl, als würde man zwei Großvätern zuhören, wie sie ihre Weisheiten weitergeben. Die beiden sind so etwas wie Yin und Yang. Sie trinken immer Cola Light, essen Süßigkeiten und antworten auf Fragen. Bei einem dieser Treffen, das ich online gesehen habe, hob ein junger Mann, der $1,000 gespart hatte, die Hand und sagte, Mr. Buffett, ich weiß, Sie sind das Orakel von Omaha. Sie sind ein erfolgreicher Investor und ich bin ein junger Mann, der am Anfang seines Lebens steht. Und ich habe hart gearbeitet, um $1,000 zu sparen. Was mache ich damit am besten? Berkshire Hathaway-Aktien sind viel zu teuer. Er fragt, was soll ich machen, bis ich mir die leisten kann? Wie kann ich am besten $1,000 investieren? Ich habe die beste Antwort gehört, die ich je in meinem Leben gehört habe. Großartig. Das hier hat Buffett gesagt. Kaufen Sie keine S&P 500 Indexfonds. Kaufen Sie kein Gold. Kaufen Sie kein Unternehmen. Nehmen Sie diese $1,000, um als Person zu wachsen. Investieren Sie in sich selbst. Investieren Sie in einen Kurs. Investieren Sie in ein Buch. Investieren Sie in etwas, das Sie auf dem Markt wertvoller macht. Mit anderen Worten sagte er, investieren Sie so in sich selbst, dass Sie pro Stunde mehr verdienen, als Sie es vor den $1,000 getan hätten. Er sagte, und ich liebe diesen Satz, alles, was man im Leben lernt, ist vor der Inflation sicher. Niemand kann Ihnen wegnehmen, was Sie im Leben lernen. Sie werden es immer haben, auch wenn Ihnen das Geld ausgeht. Ich dachte, Moment mal, das klingt doch nach jemandem, den ich kenne. Das hört sich an wie etwas, das Jesus gesagt hat. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen können. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist die Idee. Dass wenn man in das Reich Gottes investiert, also in Dinge wie die richtigen Gebete, die richtigen Lehrer, die richtigen Mentoren, die richtigen Predigten, die richtigen Bücher, wenn man in solche Dinge investiert, kommen sie 30, 60 und 100-fach zurück. Oder wie ich gerne sage, 3.000, 6.000 und 10.000%. Das ist das Gleiche. Um so ein Mensch zu sein, müssen wir nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern wie Jakobus sagt, auch Täter. Als ich Theologie studierte, um Pastor zu werden, habe ich die 4 Jahre Studium mit einem Kraftakt geschafft. Manchmal nennen es die Leute nicht Uni, sondern Friedhof. Warum? Weil Menschen, die eigentlich ein Herz für Gott haben, dort ihren Glauben verlieren und geistlich sterben. Das habe ich mir auch gedacht. Es ist erstaunlich, wie nah diese Worte in dieser Hinsicht beieinander liegen, Uni und Friedhof. Ein Friedhof ist ein Ort, an dem Tote in der Erde begraben werden, richtig? Aber eine Uni oder ein Seminar, eigentlich bedeutet das ursprüngliche Wort für Seminar, dass dort Samen gepflanzt werden, die zu Setzlingen heranwachsen. Der Gedanke ist, dass das wie eine Gärtnerei für kleine Pflanzen ist. Man zieht Samen zu kleinen Pflanzen heran, nimmt die Setzlinge und pflanzt sie überall in der Welt ein. Was macht den Unterschied aus, dass Menschen das entweder als Friedhof oder als Uni erleben? Ich kann Ihnen sagen, was der größte Unterschied ist, den ich erlebt habe. Es gab einige Studenten, die während des Lernens irgendwo mitgearbeitet haben. Und es gab andere Studenten, die keine Zeit für den ganzen Mitarbeiterkram hatten, sondern sich auf das Lesen und Studieren und die Kurse konzentriert haben. Mir fiel auf, dass die Herzen von den Leuten, die vielleicht nur ehrenamtlich in ihrer Kirche arbeiteten oder Jugendpastor waren oder irgendeine Art von sozialem Dienst oder so etwas machen, wie in einer Gärtnerei wuchsen und gediehen. Aber die Leute, die keine Zeit für den ganzen Dienstkram hatten, zweifelten am Ende an Gott zweifelten an der Bibel und stellten Fragen wie, hat Gott das wirklich gesagt? Sie wurden sehr akademisch, aber sie taten nicht viel Gutes für die Welt. Das trifft natürlich nicht immer zu, das ist ein weites Feld. Viele Leute haben einfach nur gelernt und das großartig geschafft. Aber was mir besonders auffiel, war, dass wenn sie gleichzeitig etwas taten, während sie lernten, dies zu etwas Wertvollem wurde. Darin steckt eine Lektion für uns. Wir müssen Täter sein. Wir müssen Hörer sein. Man will nicht etwas tun, ohne vorher zu hören. Und man will nicht hören, ohne etwas zu tun. Wir nennen das bereit, feuern, zielen. Sie denken sich vielleicht, das klingt ja albern, bereit, feuern, zielen. Aber ich sage Ihnen, bereit, feuern, zielen ist die beste Art, das Leben zu leben. Vielleicht ist das eine Sache von uns Schullers, ich weiß es nicht. Aber es geht um bereit. Man hält sich ein bisschen bereit. Feuern, man tut eine Sache. Zielen. Man geht zurück und bringt in Ordnung, was man verbockt hat. Solange man nichts tut, weiß man auch nicht, wie man es reparieren kann. Wenn man nicht zuerst Mist baut, wird man nicht wissen, wie man es richtig macht. Und Bücher sind hilfreich, Videos sind hilfreich, Kurse sind hilfreich. Aber letztendlich muss man da rausgehen und stinken. Man muss erst stinken, bevor man gut riecht. Fragen Sie jedes Baby. So ist das Leben, oder? Das bedeutet zu reifen. Man muss schwach sein, bevor man stark ist. Man muss grün hinter den Ohren sein, bevor man ein Veteran wird. Man muss Angst haben, bevor man mutig ist. Im Leben geht es darum, rauszugehen und etwas zu tun, während man dabei noch lernt. Das ist die Botschaft der Bibelstelle von heute, die wir gelesen haben. Jona Kapitel 3. Wir kommen gleich dazu. Hannah hat sie schon gelesen. Ich wiederhole es nochmal. Jona ist eine wunderbare Geschichte. Sie ist sehr kurz, nur 4 Kapitel, und sie spielt in der Bronzezeit, zur Zeit des akkadisch-assyrischen Reiches. Ich habe vor circa einem Jahr eine Predigt über die ganze Geschichte der akkadischen Assyrer in Ninive gehalten. Die ist sehr gut und ich empfehle Ihnen, sie sich nochmal anzuhören. Heute habe ich aber nicht die Zeit, über all das zu sprechen. Die Schlüsselbotschaft ist allerdings, dass Gott Jona bittet, nach Ninive zu gehen, in das Herz des assyrischen Reiches. Ein 2000 Jahre altes, brutales Reich, das aus den schlimmsten Schurken besteht, die man sich vorstellen kann. Die Könige dieses Reiches ermordeten und folterten Menschen und prahlten damit, fast wie in einer PR-Aktion, und sie machten das, um Menschen unter Druck zu setzen und in ihrem Reich zu halten. Gott sagt zu Jona, geh dorthin und sag ihnen, dass sie umkehren sollen. Jona geht aber in die entgegengesetzte Richtung. Gott sagt, geh nach Osten, Jona aber geht nach Westen. Natürlich wissen wir, dass er von einem Seeungeheuer, einem Fisch, einem Wal oder was auch immer verschluckt wird. Dieser Fisch oder das Seeungeheuer scheint eine Strafe zu sein. In Wirklichkeit aber ist es Gottes Gnade. Es bewahrt ihn vor dem Ertrinken und bringt ihn zurück nach Ninive. Es bringt ihn zurück zu seiner Berufung. Während er dort in diesem Fisch oder was auch immer ist, sagt er einige der tiefgründigsten Worte in der ganzen Bibel. Er sagt, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich weiß, das klingt wie Shakespeare, aber ich wiederhole es noch einmal. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Was ist das Nichtige? Es ist das Meer. Es ist der Wal. Es ist die Stadt Ninive. Es ist das Böse. Jona sagt, wenn all diese Dinge in Gottes Reich sind, dann sind sie nur Blendwerk. Sie sind Illusion. Und wenn einen das dazu bringt, nach Westen zu gehen, wenn Gott will, dass man nach Osten geht, wenn einen das dazu bringt, im Haus zu bleiben, wenn er sagt, man soll hinausgehen, wenn einen das dazu bringt, sich zu verkriechen, wenn er sagt, geh hinaus und bete und verteile deinen Glauben und gib und baue etwas Großes, dann verlässt man seine eigene Gnade, indem man das befolgt, was er das Nichtige nennt. Blendwerk. Haben Sie das schon mal getan? Ich weiß, dass ich es getan habe. Wir tun es die ganze Zeit. Aber der Tag wird kommen, an dem Sie dieses Nichtige als das erkennen werden, was es ist. Und Sie werden durch das Blendwerk hindurchgehen und erkennen, dass es die ganze Zeit in Gottes Hand lag. Bereit, feuern, zielen. Wir nennen das bereit, feuern, zielen. Es ist gut, probieren Sie es mal aus. Damit sind wir bei der eigentlichen Geschichte. Jona wird vor den Toren von Ninive abgesetzt, einer riesigen Stadt in einer Zeit, in der es hauptsächlich Stammesvölker gab. Nur damit Sie sich das vorstellen können. Einige Historiker sind der Meinung, dass der Umfang der Mauern von Ninive irgendwo zwischen 13 und 28 Kilometern lag. Die Mauern waren 15 Meter dick und 45 Meter hoch. Das sind 15 Stockwerke. Zum Vergleich, dieses Gebäude hier ist 9 Meter hoch. Die Mauern waren also 45 Meter hoch. Und das in einer Zeit, in der es noch keine Stahlgebäude gab. Das waren Wolkenkratzermauern und man ritt mit Pferden auf ihnen herum und man tötete Menschen. Das ist der Ort, an den Jona gehen sollte. Und er vertraute sein Leben Gott an, ging in die Stadt und es heißt dann, zum zweiten Mal sprach Gott zu Jona, geh in die große Stadt Ninive und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Sagen Sie alle, er gehorchte. Es ist schon erstaunlich, was Gott im Leben tun kann, wenn man ihm einfach gehorcht. Und mit gehorchen meine ich nicht das alte Sprichwort, kein Rauch, kein Schnaps, kein Kautabak, mit Mädels, die's tun, gib dich nicht ab. Ich meine, dass man im Leben im Glauben hervortreten soll und etwas Großes aufbauen und tun sollte. Nineveh war eine große Stadt. Wie groß? Nun, der Text sagt es. Es dauerte 3 Tage, um sie zu durchqueren. Wow. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Höre ich mich jetzt an wie Ia, wenn ich das so sage? Noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. So stelle ich mir vor, wie er das sagt. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Jude zur Zeit von Jesus und würden diese Schriftstelle lesen. Es wäre Samstag, Sie wären in der Synagoge mit Ihrer Familie und würden die Schriften studieren. Dann würde Ihnen etwas an dieser Prophezeiung auffallen. Ihre Kürze und Ihre Langweiligkeit. Alle Prophezeiungen im Alten Testament erstrecken sich über mehrere Kapitel und sie sind voll von dem besten Zeug wie ein Horrorfilm. Höllenfeuer, Schwefel, Engel mit flammenden Augen und Schwertern und Waffen und allerlei verrücktes Zeug, Schwefelsäure und Menschen, die schmelzen und zu Salz werden. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Das ist wirklich beängstigend. Bei Jeremia gibt es 52 Kapitel, im Buch Jesaja sind es 66. Und das sind keine positiven Sachen, das meiste davon ist schlechtes Zeug und niemand hört darauf, niemals. Und Jona geht nach Ninive und fordert sie nicht einmal auf, Buße zu tun. Er sagt nur, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Langweilige Predigt, überhaupt nicht beängstigend. Und alle flippen aus. Alle flippen aus. Es heißt, da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und zogen Kleider aus grobem Stoff an. Und es heißt dann, dass diese Botschaft zum König gelangte und der König zutiefst erschüttert war. Er zog sein Gewand aus und legte einen Sack an, fiel in den Staub und weinte. Und dann befahl er, dass das ganze Königreich und die ganze Stadt, auch die Tiere, nichts mehr essen und nichts trinken sollten, dass sie weinen und beten und Gott anflehen und anrufen sollten, alle. Sie müssen von ihren falschen Wegen umkehren und keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Und dann endet es mit dem großartigen Satz, vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen. Das ist mal eine gute Predigt. Noch 40 Tage. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Gott mit wenig viel erreichen kann. Deshalb habe ich aufgehört, mir über meine Predigten Sorgen zu machen. Ich habe aufgehört, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich sie toll machen könnte. Ich gebe mein Bestes, aber ich habe aus diesem Abschnitt verstanden, dass wenn Gott in den Worten ist, die Worte zu den Menschen gelangen werden. Wenn der Herr im Wort ist, wird das Wort zu den Menschen durchdringen und sie verändern. Wir denken oft im Leben, ich muss erst 52 Kapitel zusammenstellen, bevor ich predige. Ich muss erst 66 Kapitel zusammenstellen, bevor ich es veröffentliche. Und Gott sagt, geh einfach da raus und sag noch 40 Tage und Ninive wird fallen. Zu oft beten wir nicht mit Menschen, die verletzt sind. Wir denken, sie würden das nicht wollen. Wir gehen nicht los, um Menschen zu treffen. Wir suchen nicht nach einer neuen Kirche. Wir lesen kein neues Buch. Wir tun nicht die Dinge, die wir tun müssen, um das zu werden, wozu wir berufen sind. Dabei ist das alles, worum Gott uns bittet. Er bittet uns, etwas zu tun. Und alles, was wir tun müssen, ist zu gehorchen und einfach nur zu beobachten, wie sich das Leben ändert. Gehorsam ist genug für Gott. Gehorsam ist genug. Oft denken wir, dass ein Leben im Glauben oder ein großes Leben für Gott einen großen Sprung bedeutet, aber das tut es nicht. Es geht nicht um einen Schritt, es geht darum, zu gehen. Wenn Sie Jesus Christus nachfolgen, dann müssen Sie natürlich einen Schritt tun, aber es sind viele Schritte. Das ist wie ein Marsch von hier nach Los Angeles. Wenn Sie das wollen, können Sie es tun. Es dauert etwa 3 oder 4 Stunden, vielleicht 5. Es ist schneller als mit dem Auto. Aber man macht nicht nur einen Schritt, man muss viele Schritte machen. Das ist es, was Sie tun müssen. Es ist schon seltsam, dass während man viele kleine Dinge tut und dabei auch immer wieder Mist baut, dies am Ende der Katalysator für Großes im Leben ist. Wenn man ein großer Mensch sein will, muss man zuerst stinken. Man muss zuerst stinken, bevor man gut riecht, wie ich schon sagte. Ein großartiges Beispiel dafür ist das tolle Buch Atomic Habits. Es ist kein christliches Buch, aber es wird Ihnen helfen, die Art von Gewohnheiten zu entwickeln, die Sie im Leben haben wollen. Es ist die Geschichte von Jerry Olsman, einem Professor an der Universität von Florida, der ein kleines Experiment durchführte. Er teilte sein Klassenzimmer in 2 Gruppen. Zu der einen Gruppe sagte er, in diesem Fotokurs hängt eure Note völlig von der Menge ab. Wer 100 Fotos schießt, bekommt eine 1, egal wie schlecht oder schrecklich. 100 Fotos bringen eine 1. 90 Fotos eine 2. 80 Fotos eine 3. 70 Fotos und man bekommt eine 4, ziemlich gut. Mathe. Wie auch immer. Zu der anderen Seite seiner Klasse sagte er, Leute, ihr müsst nur ein einziges tolles Foto machen. Nur ein einziges Bild im ganzen Jahr und ich werde euch nach der Qualität dieses einen Bildes benoten. Und stellen Sie sich vor, am Ende des Jahres hatten die Leute, die nicht einmal aufgefordert waren, gute Fotos zu machen, die tollsten Fotos. Aber die Leute, die nur ein einziges Foto machen sollten, hatten am Ende des Jahres einen Haufen Theorien und Ideen, wie man ein tolles Foto machen könnte. Aber fast alle hatten nur ein mittelmäßiges Foto. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich auf dieser Seite des Raumes gewesen wäre, hätte ich am Abend vor der Abgabe gesagt, oh ja, fast vergessen, ich muss ja noch mein Foto machen. Jim Rohn, Sie erinnern sich vielleicht noch an Jim Rohn aus den 70er und 80er Jahren. Er brachte diese Schulungskassetten heraus. Er nannte das wie andere Leute auch das Gesetz des Durchschnitts. Er glaubte, wenn man etwas nur ständig wiederholt, hat man irgendwann Erfolg damit. Er wollte damit Verkäufer schulen, aber das gilt auch für das Leben im Allgemeinen. Er sagte, es ist, wie wenn man hingeht und mit 100 Leuten das schlimmste Verkaufsgespräch aller Zeiten führt und sagt, Sie wollen doch wohl nichts kaufen, oder? Er sagte, dass fast jeder Nein sagen wird, aber irgendwann wird doch jemand sagen, nun, ich bin nicht sicher, was haben Sie denn zu verkaufen? Ich habe in meinem Leben tatsächlich etwas Ähnliches getan. Als ich eine Gemeinde gegründet habe, eine Gemeinde mit nur ein paar Freunden zu gründen, ist sehr schwer. Da bin ich herumgegangen und habe den Leuten, die ich getroffen habe, einfach gesagt, du willst doch nicht in meine Kirche kommen, oder? Die ist am Sonntag. Allein dadurch und ein paar andere Dinge wuchs unsere Gemeinde auf 300 Mitglieder. Es war interessant, wie der Satz, Sie wollen doch nicht, was auch immer, Sie wollen doch nicht, einen Unterschied machen kann, wie das schlechteste Verkaufsgespräch überhaupt, weil man da draußen etwas tut. John Wimber, der ein wichtiger Teil der Vineyard-Bewegung war, war sehr beunruhigt, denn als er Teil der Calvary-Gemeinden war, gingen sie Zeile für Zeile, Vers für Vers durch die Bibel. Jedes Mal, wenn sie zu den Heilungstexten kamen, fragte er, warum gibt es keine Heilung mehr? Warum sehen wir so etwas heute nicht mehr? Es passierte doch in der frühen Kirche, warum sollte es nicht auch heute noch geschehen? Als er in seiner kleinen Gruppe zu beten begann, haben sie einfach angefangen, für die Ellbogen zu beten. Sie dachten sich, fangen wir mal mit was Kleinem an, an das wir alle glauben können. Immer wenn jemand Schmerzen im Ellbogen hatte, beteten sie dafür. Und raten Sie mal, wie viele geheilt wurden. Keiner. Sie beteten einfach weiter und schließlich bekamen sie ihr Ellbogenwunder. Hurra, wir haben ein Ellbogenwunder, das ist Wunder Nummer 1. Und das war der Beginn eines Dienstes, in dem viele, viele Wunder geschahen. Man nennt das das Gesetz des Durchschnitts. Wir nennen das bereit, feuern, zielen. Manchmal ist es besser, nicht zu viel nachzudenken. Es gibt eine Zeit zum Nachdenken und eine Zeit zum Handeln. Denken Sie nicht nach, wenn es Zeit zum Handeln ist, und handeln Sie nicht, wenn es Zeit zum Nachdenken ist. Lernen Sie den Unterschied. Es wird ein großer Segen in Ihrem Leben sein. Ich habe erkannt, dass Misserfolg im Leben ein wichtiger Teil des Sieges ist und kurzfristiges Scheitern wird immer ein Teil von Gottes langfristigem Plan für Sie sein. Das ist etwas, mit dem wir ringen müssen. Denn sehr oft ist das, wie wenn man ins Fitnessstudio geht. Ich weiß noch, wie ich früher trainiert habe. Meine Freunde wollten immer, dass ich ihnen beibringe, wie man trainiert, als ich selbst noch trainiert habe. Ich hatte einen Freund, wir haben 3 Wochen lang zusammen trainiert und er war übergewichtig. Dann, nach 3 Wochen, schaute er in den Spiegel und sagte, ich sehe ja dicker aus. Ich sage, ja, du hast Muskeln aufgebaut, die drücken das Fett mehr nach außen. Das gefällt mir nicht. Und ich sagte, bleib dran, die Muskeln werden das Fett auffressen, du musst dem Ganzen Zeit geben. Aber wie jede Art von Veränderung dauert auch körperliche Veränderung nicht nur 3 Wochen, sondern Monate, oder? Monate der Disziplin. Es erfordert eine Hingabe an das, was wir als kurzfristigen Misserfolg ansehen. In Wirklichkeit aber ist es oft Teil unseres Trainings für langfristigen Erfolg. Hier ist eine tolle Möglichkeit, darüber nachzudenken, wenn Sie an Ihren großen Traum denken, an Ihr großes Ziel, an die große Sache, von der Sie glauben, dass Gott Sie dazu berufen hat. Was wäre, wenn Gott Ihnen einen Brief geschrieben hätte und in ihm stünde, du bekommst dein Ja, aber vorher 25 Neins? Denken Sie darüber nach. Wenn Sie dieses Versprechen von Gott bekämen, was wäre dann? Du sollst 25 Neins bekommen, bevor ich dir ein Ja gebe. Sie würden losziehen und versuchen, diese 25 Neins in ein paar Tagen zu bekommen, oder? Einfach alle erledigen. Und dann wissen Sie, dass das Ja kommt. Ich kann Ihnen sagen, dass das Leben dem sehr ähnlich ist, dass man viele Neins bekommen muss. Was ist, wenn Sie 25 Vorstellungsgespräche führen müssen und abgelehnt werden, bevor Sie Ihren Traumjob bekommen? Was ist, wenn Sie 25 Leute überzeugen müssen, um Ihre Sache zu verkaufen, bevor Sie das Ja bekommen? Was ist, wenn Sie 25 schlechte Verabredungen haben müssen, bevor Sie den Ehepartner treffen, den Sie suchen? Was ist, wenn Sie sich 25 Kirchen ansehen müssen? Nicht hier natürlich, denn hier hat jeder bereits seine Kirche gefunden. Ich sage das für die Zuschauer am Fernseher, die noch auf der Suche sind, einige von Ihnen. Sie müssen sich 25 schlechte Kirchen ansehen, die 25 verschiedene Richtungen von schlecht abdecken, bevor Sie die richtige finden. Wird es sich lohnen? Das ist viel besser als keine Kirche, kein Ehepartner, kein Job, kein Geschäft. Kann ich dafür ein Amen von Ihnen hören? Auf einen Sieg kommen 25 Misserfolge. Und diese Misserfolge sind ein Teil des Wachstums und der Entwicklung zu Ihrem Ich 2.0. Das ist es, was wir tun. Hier ist die andere Sache, mit der wir umgehen müssen. Wir müssen nicht nur mit Misserfolgen umgehen, sondern auch mit dem, was für uns Amerikaner noch schlimmer als Misserfolg ist. Sind Sie bereit? Was ist das Wort? Langeweile. Manche von Ihnen sagen jetzt, Entschuldigung, was hat er gesagt? Das ist ja langweilig. James Clear, der Autor des Buches, das ich gerade erwähnt habe, interviewte einen Trainer von Olympioniken und der Trainer sagte, ich habe die größten Athleten und fast alle von denen kommen zu mir und sie haben ungefähr das gleiche natürliche Talent. Der Autor fragte, was der Unterschied zwischen denjenigen sei, die das gewisse Extra haben, um Olympioniken zu werden, und den anderen, die das nicht schaffen. Die Antwort war für mich sehr überraschend. Der Trainer meinte, die wahren Olympioniken sind diejenigen, die mit der Langeweile des Trainings umgehen können. Sehen Sie, wenn Sie in einer Sache zur Elite gehören, dann haben Sie schon Tausende von Stunden damit verbracht und jetzt finden Sie es langweilig. Man muss sich also mit dieser Langeweile wohlfühlen, um die nächste Stufe auf dem Weg zur Spitze zu erreichen. Vielleicht ist das für einige von Ihnen genau das, was Sie runterzieht, dass Sie so gut in dem werden, was Sie tun, dass Sie sich irgendwie langweilen. Wie viele hier denken, dass die Bibel manchmal, ich weiß, dass einige von Ihnen nicht so denken wollen, dass die Bibel manchmal ein bisschen langweilig ist. Ich bin Pastor. Ich sage Ihnen, vieles in der Bibel ist sehr langweilig. Sehr, sehr langweilig. Einige der besten Lehrbücher, langweilig. Einige der besten Predigten, langweilig. Einige der besten Mentoren, langweilig. Man muss sich durch den Mangel an Unterhaltung und Exotik durchkämpfen, um an das Wesentliche heranzukommen. Apropos Langeweile, diese Predigt ist vorbei. Wir haben das Ende erreicht. Aber gern geschehen. Gott kann aus Ihrem Wenigen viel machen. Er sagt, wenn du dich mir näherst, werde ich mich dir nähern. Wenn Sie sich Gott nicht nähern, wird er sich Ihnen nicht nähern, glaube ich. Vielleicht tut er das mitunter. Aber Sie müssen etwas tun und sehen, was Gott damit machen kann. Vater, wir kommen zu dir in Jesu Namen. Das ist der einzige Weg, wie wir zu dir kommen können. Wir danken dir, dass unser Bruder Christus uns den Weg geebnet hat, damit wir mutig vor deinen Thron kommen können. Wir danken dir, dass du uns nicht als Sünder ansiehst, sondern als die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Danke für die Bibel und für deinen Bund mit uns. Danke, dass du uns liebst. Ich bete für viel Mut und Hoffnung in den Herzen aller Menschen hier, damit sie im Glauben losziehen. Wir lieben dich, Gott. Und in Jesu Namen beten wir. Und alle sagen Amen.
Wie schön, dass ihr heute mit uns Gottesdienst gefeiert habt, liebe Freunde. Schon wenn wir wenig tun, kann Gott etwas ganz Großes daraus machen. Ist das nicht ein wunderbares Angebot, das wir von Gott bekommen? Entscheidend ist, dass wir etwas tun. Dann fügt Gott alles andere hinzu, was er nur tun kann. Oft fällt uns dieses erste Tun schwer. Wir denken vielleicht, es funktioniert sowieso nicht. Probieren Sie es aus. Sie können nichts falsch machen. Handeln Sie zuerst, damit Gott Ihr Handeln zu etwas ganz Großem machen kann. Wir freuen uns, dass Sie ein Teil von Hour of Power sind. Denn Hour of Power ermutigt, verbindet und berührt. Wenn Sie Fragen haben oder uns vielleicht berichten möchten, wo Gott Großes aus Ihrem kleinen Handeln gemacht hat, dann melden Sie sich doch gerne bei uns. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Und vielleicht war dies auch Ihr erstes Kennenlernen von Hour of Power. Dann lassen Sie uns das gerne wissen. Wenn Sie sich das erste Mal bei uns gemeldet haben, schenken wir Ihnen die DVD oder die Audio-CD des heutigen Gottesdienstes. Erleben Sie diesen Gottesdienst zum Thema Gott kann viel mit wenig tun, noch einmal. Und wir freuen uns, von Ihnen zu hören.